am Ende des Tages sind Dinge, die uns glücklich machen. Zum Beispiel sowas wie Gemeinschaft oder Sinnhaftigkeit in seinem täglichen Handeln zu empfinden. Also einen Job zu haben, wo man einfach einerseits so ein bisschen Demut und Dankbarkeit zu haben, aber eben auch loslassen können von diesen Illusionen, die wir da haben und vielleicht sich ein bisschen wieder auf die einfachen Dinge, ich will jetzt nicht banal sagen, sondern sich auf die einfachen Dinge besinnen. Ja, das würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun und der Umwelt nebenbei merkt natürlich auch.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Heute wird es etwas gefühlig bei uns, denn die Klimakrise, der Verlust von vertrauten Orten, Tierarten und mehr füllen ja nicht nur die Schlagzeilen, sie lösen auch einiges in uns aus.
Ja, das kennt ihr vielleicht von euch selbst. Also beispielsweise kann da Angst vorkommen, Trauer, Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, aber vielleicht auch ein Schuldempfinden und noch so viel mehr. Es gibt ja so viele Schattierungen dessen, was man dann noch empfinden kann im Angesicht dieser Krisen. Es geht also jetzt viel um Gefühle in dieser Folge, aber natürlich haben wir auch wieder einige Fakten und natürlich, so gut es uns möglich ist, viele konkrete Tipps für euch dabei. Allem voran, wir wollen euch aber insbesondere zeigen, ihr seid damit nicht allein.
Genau. Und außerdem, aufgeben ist keine Option. Deshalb besprechen wir heute mit einer Psychologin unter anderem, wie ihr so Gefühlen von Fatalismus oder auch Ohnmacht entkommt. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana.
Und Julia. Ja, und vielleicht direkt zum Einstieg schon mal eine kleine Triggerwarnung, denn wir sprechen in dieser Folge auch über psychische Erkrankungen, erwähnen zum Beispiel Depressionen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch Suizid wird benannt werden. Das heißt, wenn das für euch schwierig ist, mit diesen Themen umzugehen oder ihr das einfach jetzt an der Stelle nicht möchtet, dann spart bitte entweder diese Episode aus oder ihr springt zum Ende der Folge, wo ihr wie gewohnt natürlich Grünfutter und Good News mitbekommt.
Genau. Auch noch eine andere Anmerkung. Es tut mir leid, dass meine Stimme heute so im Eimer ist. Ich bin leider erkältet. Es liegt nicht daran, dass ich die ganze Zeit Tränen in den Augen habe, weil es mir so schlecht geht oder sonst was. Wir versuchen das ja heute ganz sachlich zu behandeln. Alles, es ist einfach eine reine Erkältung. Also steigen wir mal ein. Klimaangst, Ökotrauer, Solastalgie, solche Begriffe sind euch in letzter Zeit bestimmt auch häufiger mal untergekommen. Also mir geht's auf jeden Fall so. Und das ist ja auch kein Wunder, denn je konkreter Klima- und Ökokrise werden, je mehr wir jeden Tag damit konfrontiert werden, desto mehr nehmen sie natürlich auch einen Platz in unserem Kopf ein. Und wir versuchen, diese Gefühle dann irgendwie in Worte zu fassen. Bei den meisten von uns, würde ich sagen, ist es vor allem Sorge um die Zukunft. Aber für einige ist auch hier in Deutschland ja schon die Klimakrise längst angekommen, etwa durch Extremwetterereignisse, die eben durch die klimatischen Veränderungen an Häufigkeit und Intensität noch weiter zunehmen werden in der Zukunft. Und nur mal ein Beispiel, fast ein Drittel der von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffenen Menschen hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Kann man sich vorstellen, ne, wenn die komplette Heimat zerstört wird, das Haus, alles, was man bisher hatte, was man mit Heimat verbunden hat, plötzlich weg ist. Das ist natürlich sehr traumatisch und es geht aber auch noch weiter, auch Hitze. Also wenn alle mal sagen, ja, die paar Grad, dann ist es immer mal ein bisschen heißer. Das ist überhaupt nicht unerheblich, also sowieso gesundheitlich nicht, aber tatsächlich auch in Bezug auf die Psyche. Denn die Hitze hat da deutlich Auswirkungen. Sie macht zum Beispiel nachweislich aggressiver und verstärkt, wie auch andere Extremwetterereignisse, bereits bestehende psychische Erkrankungen. Also sei es Depressionen, Bipolarität etc. Und auch Suizidraten steigen an heißen Tagen. Also nicht zu vernachlässigen. Und ich meine auch ganz banal, man kennt das von sich selbst, dass man an besonders heißen Tagen einfach auch lethargisch ist, das Hirn irgendwie matschig ist. Also man merkt da ja schon die konkreten Auswirkungen, wenn es regelmäßig über 30, 35 Grad steigt, das Thermometer.
Ja, total nachvollziehbar. Wir wollen uns aber nochmal einem Begriff widmen, der ja immer bekannter wird, eigentlich aber gar nicht mehr so ganz neu ist, nämlich Solastalgie. Den gibt's schon seit Anfang der 2000er Jahre und er ist im Grunde genommen eine Erfindung vom Umweltwissenschaftler Glenn Albrecht aus Australien. Der hat wiederum die Zerstörung eines australischen Tals durch den Kohleabbau beobachtet und eben daraus resultierende psychologische Auswirkungen auf die Einheimischen. Jetzt schauen wir uns das Wort doch mal konkret an, denn diese Wortschöpfung setzt sich zusammen aus dem lateinischen Solacium, was Trost bedeutet, und dem altgriechischen Algos, Schmerz. Bezeichnet also im Grunde genommen den Schmerz über den Verlust einer tröstlichen, wenn man so will, vertrauten Umgebung. Die UreinwohnerInnen, die durch menschliche Zerstörung oder durch letztlich Menschen selbst eben vertrieben wurden, sind mit diesem Trauma leider sehr, sehr vertraut. Aber auch andere Menschen, die durch massive Klimaveränderungen eben bereits ihr Zuhause verlassen mussten. Und da kommen immer mehr solcher Biografien mittlerweile wirklich hinzu. Einige dieser furchtbaren Erfahrungen kann man auch nachlesen und sollte das auch tatsächlich tun. Denn Bücher wie Jonathan Lees »Radikale Hoffnung« schaffen nicht nur Empathie einerseits, sondern geben uns auch so ein gewisses Werkzeugset, wie wir mit den extremen Veränderungen in unserer Welt besser umgehen können. Diese Solastalgie wurde auch beobachtet, betrifft ältere Menschen tendenziell mehr und auch heftiger, weil sie mit diesen Veränderungen einfach schlechter umgehen können und natürlich über die Lebenszeit sehr viel mehr Erinnerungen an dieses Verlorene haben, was ja auch mit so einer gewissen Emotionalität einfach verbunden ist.
Ja.
Doch auch, wenn es nicht um die eigene Heimat geht, dann empfindet man ja angesichts der unzähligen furchtbaren Bilder und Berichte aus der Welt, sogenannten Ecological Grief, also ökologische Trauer um den Verlust unserer Natur und damit ja letztlich unser aller Lebensgrundlagen.
Ja, genau. Und es geht aber auch nicht nur um Orte, die wir verlieren, sondern auch um Arten, die um uns herum jeden Tag reihenweise aussterben, oft ohne, dass wir sie überhaupt richtig gekannt haben. Und dass jetzt eine Tausendfüßlerart irgendwo ausstirbt oder irgendeine Moosart, die fast niemand kennt, das interessiert ja leider die wenigsten, obwohl es das natürlich sollte, denn jede Art ist ein wichtiger Teil des komplexen Netzwerks unserer Natur. Aber was ist, wenn irgendwann das letzte Rotkehlchen stirbt oder die letzte Eiche? Das wäre ja nicht nur ökologisch gefährlich, sondern auch ein wirklich emotional schmerzhafter Verlust für uns, glaube ich. Und im Gegensatz zu all den anderen Arten um uns herum sind wir eben in der Lage, weit in die Zukunft zu denken, was evolutionär ja oft ein großer Vorteil war. Aber genau diese Eigenschaft ermöglicht es eben auch, dass wir uns nicht nur mit Trauer um bereits Verlorenes belasten, sondern auch mit Trauer um eine scheinbar verlorene Zukunft.
Ja. Und natürlich ist da die Angst vor der Zukunft, ja. Also Klimaängste sind insbesondere bei jungen Menschen ausgeprägt und vor allem in Regionen, bei denen jetzt eben schon der Klimawandel direkt sozusagen vor der Haustür spürbar ist, die einfach wirklich betroffen sind. Also Indien oder Australien möchte ich da anführen, wo wir alle die Bilder und Geschichten kennen von Waldbränden, Dürren, Fluten, Hitzewellen und so weiter. Das ließe sich jetzt wirklich endlos fortführen. Und all diese Ängste werden eigentlich nochmal verstärkt oder befeuert durch andere Ängste, also vor Krieg, vor Armut, vor der nächsten Pandemie, vor Rechtsruck, vor Verlust der Demokratie und so weiter. Also das ist ja wirklich ein komplexes Konstrukt, in dem man da mittlerweile sich wiederfindet. Und wir alle wissen, dass sich ja all diese Krisen gar nicht in Ruhe nacheinander abarbeiten lassen, ja. Also so eine gewisse Parallelität ist. Zum einen, weil natürlich gar keine Zeit bleibt und zum anderen, weil sich diese Krisen ja kaum voneinander und vor allem in großen Teilen auch schon gar nicht mehr von der Klima- und der Biodiversitätskrise trennen lassen, sondern das flechtet sich einfach sehr viel mehr ineinander.
Ja, alles hochkomplex und überwältigend. Und man muss ja sagen, das menschliche Gehirn ist auch einfach nicht dafür gemacht, globale Krisen zu erfassen und bewältigen zu wollen. Wir sind dafür gemacht, vielleicht einen kleinen Überblick über unsere Stammesgemeinschaft zu haben und das, was so rumherum passiert, aber eben nicht auf der ganzen Erde. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die einen verdrängen und ignorieren, während die anderen unter dieser enormen Last fast zusammenbrechen. Und besonders betroffen, muss man natürlich auch sagen, sind davon AktivistInnen und auch Forschende, die einfach jeden Tag diesen Kampf gegen Windmühlen betreiben. Und ich weiß nicht, hast du die Doku Breaking Boundaries gesehen auf Netflix?
Tatsächlich.
Das war sozusagen so ein bisschen die Hintergrund-Doku zu A Life on Our Planet, diese David Attenborough-Doku. Und ich erinnere mich da noch gut an einen Forscher im Interview, der Korallenriffe untersucht unter anderem und dann irgendwann zurückgekehrt ist, ich glaube ans Great Barrier Reef oder so und einfach diese riesige Korallenbleiche, diese ganzen toten Korallen da gesehen hat und dann einfach im Interview in Tränen ausgebrochen ist. Und ich auch, als ich das gesehen habe. Also das ist ja klar, wenn man sich so dafür einsetzt, diese Lebensräume zu erforschen und zu schützen und dann sehen, wie sie einfach vor den eigenen Augen kaputt gehen. Das ist krass und dann wundert es einen auch nicht, dass viele einfach die Forschung verlassen oder wirklich daran selbst regelrecht kaputt gehen letztendlich.
Ja, das sind ja diese zwei Pole eigentlich fast, die du angesprochen hast, gell? Entweder man nimmt sich sozusagen allem oder sehr, sehr vielem an, was da draußen vorherrscht, oder man kapselt sich total ab. So oder so haben sich bestimmt einige von euch und stellen sich grundsätzlich einfach super viele Menschen die Frage, angesichts all dieser Krisen, die da auf uns einprasseln, ist unsere Welt noch auszuhalten? Und wenn ja, wie denn? Wie behält man sich den optimistischen Blick aufs Leben, ohne natürlich in toxische Positivität zu verfallen? Aber wie kann man denn jetzt aus diesem Gedankenkarussell an Negativemotionen aussteigen? Und in welchem Moment braucht es vielleicht wirklich mal Hilfe von außen?
Ja, zu diesen und weiteren Themen sprechen wir jetzt mit einer Expertin, und zwar mit Dr. Annika Heck. Sie ist psychologische Psychotherapeutin mit einer Praxis in Braunschweig und auch Aktivistin bei den Psychologists for Future und Klimanetzwerkerin im Rahmen von Climate Connect. Also sie ist in der Thematik drin und wir sprechen mit ihr unter anderem übers Brückenbauen und auch darüber, wie man eben nicht den Mut verliert.
Ja, dann sagen wir an der Stelle ganz herzlich willkommen im Grünland an Annika Heck. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Darf ich dir zum Einstieg direkt mal eine persönliche Frage rüberschieben? Gibt's irgendwie so besondere Orte oder vielleicht auch Momente in der Natur, die du jetzt aufgrund von Umweltveränderungen vermisst oder wo du perspektivisch vielleicht schon sehen kannst, dass sie in näherer Zukunft verloren gehen werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wohne im Harzer Vorland und verbringe gerne meine Freizeit, wenn es das zulässt, eben im Harz. Ich bin da schon in meiner Kindheit gern gewesen und jetzt mit meinen eigenen Kindern. Und die Veränderung dort zu sehen, ist wirklich einfach dramatisch. Also das verschlägt mir jedes Mal wieder die Sprache, wenn wir da erneut hinkommen. Und da ist einfach durch die Trockenheit der Borkenkäfer hat eben die ganzen, eigentlich den gesamten Baumbestand mittlerweile zerstört. Also vor ein paar Jahren waren es eben ein paar trockene Bäume zwischen den anderen. Dann waren es irgendwann alle und mittlerweile sind ganz riesengroße Flächen, wo einfach kein einziger Baum mehr steht. Das verändert einfach die Landschaft total. Und es soll eben wieder aufgeforstet werden, eine Mischkultur. Und da frage ich mich immer so, wie erfolgreich das werden wird, wenn wir viele solche Dürresommer haben, wie wir sie in der Vergangenheit hatten.
Kann ich gut nachvollziehen. Also wir waren als Familie früher auch ab und zu im Harz, eher so im Winterurlaub dann natürlich, wenn schön verschneit war. Aber ich war auch vor ein paar Jahren nochmal mit einer Freundin im Harz, habe ich auch hier im Podcast damals erzählt, weil mich das auch echt fast verstört hat. Also wie du sagst, diese unfassbaren Massen an toten Bäumen, diese Kahlschläge auch zwischendurch und so. Also das macht auf jeden Fall was mit einem, selbst wenn man nicht daherkommt, wenn es nicht die eigene Heimat direkt ist, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also man kennt für dieses Phänomen sozusagen ja in letzter Zeit auch diesen Begriff Sodastalgie, das wird ja gerne verwendet. Ist jetzt kein neues, aber angesichts dieser menschengemachten Zerstörung ja ein immer weiter wachsendes Phänomen. Wie ist das denn so im Praxisalltag bei dir oder vielleicht auch bei KollegInnen, was du so mitbekommst? Ist so Sodastalgie ein Hauptthema im Kontext der Klimakrise oder verspüren die PatientInnen da eher andere Gefühle hauptsächlich, also Angst, Wut, Schuld, Depression oder so? In welche Richtung geht das?
Also es ist ganz spannend. Es ist eigentlich in der Regel nicht so, dass das ein Thema wäre, was PatientInnen selber mitbringen. Das berichten auch ganz viele KollegInnen. Und wenn man sie danach fragt, dann reagieren viele doch irgendwie ja emotional oder auch ein bisschen erleichtert, weil es oft so ein diffuses Gefühl ist, was irgendwie mitschwingt. Also viele haben auch gar keinen Begriff dafür, können das gar nicht so in Worte fassen, weil es oft eher so ein Unbehagen ist. Zum Beispiel den letzten Dürresommern, da hat einfach gefühlt der Herbst extrem früh eingesetzt, weil die Bäume vertrocknet sind letztendlich. Das heißt, wir hatten dann so Anfang August komplett braune Wälder und dann haben die Kinder, sage ich mal, vertrockneten Laub gespielt, wie man das eigentlich im Oktober kennt. Und viele Menschen können das gar nicht greifen, was dann in ihnen eigentlich passiert. Und die würden jetzt damit nicht eine Therapie aufsuchen und sagen, ich möchte gerne über diese Gefühle sprechen. Aber es wabert so ein bisschen im Hintergrund, habe ich oft so Eindruck.
Das ist ja aber eigentlich auch ganz schön erstaunlich, oder? Weil man fragt sich ja schon, ist es denn überhaupt, sag ich mal, pathologisch, wenn einen diese Klimakrise und dadurch zumindest absehbar beeinträchtigte Zukunft psychisch belastet? Also im Gegensatz zu anderen Ängsten ist das ja nicht ungerechtfertigt oder eben nicht irrational, sondern man erlebt es ja eigentlich wirklich im Alltag. Also ist es nicht fast ein bisschen merkwürdig, dass man darunter im Alltag oftmals psychisch nicht leidet?
Das ist interessant formuliert, weil genauso rum empfinden wir das als Fachkräfte auch. Also es ist tatsächlich eher seltsam, wie wenig emotional reagiert wird. Also wir bekommen sehr oft Anfragen zum Thema Klimaangst und was stimmt mit Menschen nicht, die Klimaangst haben, so ungefähr. Und ich finde, man könnte es fast schon umdrehen. was stimmt eigentlich mit den Leuten nicht, denen das keine Angst macht. Mhm. Ne? Das, mhm. Und ich will auf die nicht jetzt irgendwie abwerten. Also ich glaube, viele Menschen haben gute Gründe, warum sie das vielleicht nicht zulassen oder auch verdrängen. Und es hat mit Sicherheit auch ganz viel mit den Medien zu tun, mit der Politik. Aber vielen Menschen ist eben dieses Gefühl noch gar nicht vertraut. Also gerade wenn wir in die Natur gehen, ist das ja oft ein Erholungsort für uns. Da gehen die Menschen hin, um Kraft zu tanken, um sich gut zu fühlen, um runterzukommen und Ruhe zu schöpfen. Und dann wandern sie durch so einen vertrockneten Wald und diese ganzen positiven Gefühle stellen sich nicht ein. Und irgendwie ist das für viele, glaube ich, erstmal so eine schwierige Erkenntnis, dass diese Kraftorte plötzlich vielleicht eher Belastungsorte werden, weil sie uns mit etwas konfrontieren, was uns ja große Angst macht oder auch traurig macht.
Verdrängung, würde ich auch sagen, ist nach wie vor irgendwie ein großes Problem in der Gesellschaft. Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Man kann jetzt natürlich aber auch nicht ständig über Klima- und Biodiversitätskrise nachdenken. Also ich glaube, das wissen wir auch alle, dass einen das irgendwann auch nur noch runterzieht. Aber Problem ist ja auf jeden Fall, dass das Thema trotzdem zu stark verdrängt wird, finde ich. Und dass sich viele vielleicht auch wirklich, wie du sagst, selbst eigentlich zu wenig fühlen lassen oder das so gar nicht versuchen, mal in Worte zu fassen, sich selbst bewusst zu machen. Also würde uns nicht vielleicht mehr Trauer oder Angst oder auch Wut in gewisser Weise gut tun oder zumindest auch irgendwie Motivation geben, tatsächlich was anzupacken?
Ja, also was viele Menschen befürchten, wenn sie dem zu viel Raum geben, ist eben, dass sie dann so irgendwie davon überwältigt werden, weil hart mit den unangenehmen Gefühlen wie Angst und Traurigkeit ist auch so ein sehr starkes Gefühl von Ohnmacht. Die allermeisten Menschen haben in ihrem Alltag den Eindruck, ich kann da ja nichts dran ändern. Und dann sehr starke Gefühle zuzulassen, wo man am Auslöser nichts ändern kann, ist natürlich potenziell erstmal bedrohlich. Mhm. Die Erfahrung, die wir allerdings machen, ist, dass Menschen, wenn sie sich trauen, sich dem zuzuwenden und auch Gefühle zuzulassen und denen Raum zu geben, dass sie oft eine Entlastung spüren. Also gerade im Kontext mit anderen Personen, zum Beispiel im Rahmen von Klimacafés oder auch Gesprächsrunden zu dem Thema, dass sie danach irgendwie sich erleichtert fühlen. Und ja, dann passt es oft auch wieder so zur eigenen Wahrnehmung, dann ist dieses diffuse Gefühl vielleicht nicht mehr so diffus und nicht mehr so verunsichernd, sondern hat auch ein bisschen Klarheit bekommen.
Einfach auch durch den Austausch mit anderen in dem Sinne von, ich bin gar nicht alleine mit. Ich glaube, das ist halt auch ein Problem, nicht nur, dass man es nicht zulässt, sondern dass man es auch nicht zulässt, wenn man denkt, nee, das ist nur mein Problem und meine Wahrnehmung sozusagen. Ne?
Ja, ein großes Problem. Es ist so, wirklich, wenn wir uns Studien angucken, je nachdem, welche Studie man quasi heranzieht, sind es immer so um die 70% der Bevölkerung, die schon sagen, sie machen sich große Sorgen wegen der Zukunft aufgrund des Klimawandels. Aber sie denken, dass sie in der Minderheit wären damit. Also wenn man dann fragt, was glauben sie, wie vielen Leuten das auch so geht, dann sagen die zum Beispiel sowas wie vielleicht 10%. Mhm. Und krass. Da sehen wir eben so eine Riesendiskrepanz. Also kann man sich auch vorstellen, wenn wir zum Beispiel am Arbeitsplatz den Eindruck haben, naja, meine KollegInnen interessiert das ja alles gar nicht, dann sage ich das jetzt auch nicht, was ich denke. Vielleicht geht es den anderen gerade in dem Moment ganz genauso.
Das ist ja total spannend. Also wie weit da eigentlich die Realität von der eigenen Wahrnehmung auseinander liegt. Kannst du aber an der Stelle vielleicht auch mal nochmal so ein größeres Bild, ich sag mal abgesehen jetzt von den alltäglichen Herausforderungen, die jede und jeder vielleicht so auch mit sich irgendwie gewissermaßen ausmacht, kannst du da einschätzen, so in welchem Ausmaß vielleicht auch ökologische Belastungen oder Zukunftsängste wirklich Lebensentscheidungen beeinflussen? Also wenn man jetzt wirklich mal so einen größeren zeitlichen Horizont aufspannt?
Da sehen wir auf jeden Fall eine Veränderung, gerade bei den jungen Menschen natürlich. In der älteren Bevölkerung, da haben wir oft die Situation, dass die großen Lebensentscheidungen schon getroffen wurden. Bei jungen Menschen, da sind ganz andere Kriterien plötzlich, die da angelegt werden. Also da fängt es an mit, worin macht es überhaupt noch Sinn, Geld zu investieren heutzutage? Bis hin zu, möchte ich überhaupt Kinder in diese Welt setzen? Und da merken wir schon eine statistische Veränderung. Also mittlerweile ist es so, dass ein Viertel der jungen Menschen eigentlich sagt, also ich glaube, das bezieht sich auf Menschen unter 30, sagt, ich kann mir nicht vorstellen, Kinder zu bekommen. Oder ich entscheide bewusst, keine Kinder zu bekommen, weil die Bedrohung vor allem durch die Klimakrise zu groß ist.
Mhm. Das ist ja total interessant. Also ich kann damit ehrlicherweise so ein Stück weit in Resonanz gehen. Jetzt haben wir alle sozusagen persönlich gewissermaßen so ein Thema damit oder viele setzen sich einfach damit auseinander. Aber gehen wir doch vielleicht mal wirklich in eine andere Perspektive, also wirklich auf diejenigen, die sich in der Forschung, also in der Klima- oder Biodiversitätsforschung beispielsweise ganz konkret mit der Krise auseinandersetzen, weil auch dort ist ja zu beobachten, dass gerade WissenschaftlerInnen aus diesen Feldern immer wieder aussteigen, weil sie gefühlt nur noch die Krise verwalten, ohne dass da wirklich viel entgegenzusetzen wäre. Und dabei bräuchten wir ja eigentlich gerade, sage ich mal, diese Fachkräfte total dringend. Also wie kann man denn dort mit so einer Verzweiflung vielleicht oder so einer gewissen Aussichtslosigkeit umgehen?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass ich auch sehe, dass die Menschen, die jetzt intensiv sich damit beschäftigt haben in den letzten Jahren, teilweise auch einfach resignieren oder ausbrennen, was auf der persönlichen Ebene völlig verständlich ist und auch niemandem vorzuwerfen. Das liegt natürlich daran begründet, dass eben oft, die haben jetzt jahrelang wissenschaftliche Erkenntnisse immer wieder publiziert, deutlich gemacht, auch immer dringlicher das verkündet. Die Politik reagiert nicht in entsprechendem Ausmaß und auch die Gesellschaft reagiert nicht in entsprechendem Ausmaß. Und da kann ich schon verstehen, dass auch das einzelne Individuum sich dann irgendwann fragt, was mache ich hier eigentlich? Oder auch einfach sagt, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Zumal dann ja auch noch zu vielleicht sowas wie Gleichgültigkeit und Ignoranz. Auf der einen Seite kommen natürlich dann auch Anfeindungen und Diffamierungen von bestimmten populistischen Gruppen dazu. Und das ist auch auf der persönlichen Ebene wahnsinnig schwer, das auszuhalten, vor allem wenn ich nicht sehe, was eigentlich die Früchte meiner Arbeit sind. Also wenn ich das Gefühl habe, es bringt eigentlich nichts und ich mache mich fertig, ich werde fertig gemacht. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass uns da wirklich auch die Leute dann einfach verloren gehen, bevor eigentlich ihre Arbeit umgesetzt werden konnte. Mhm. Da gibt es leider keine richtige Lösung. Also natürlich auf der individuellen Ebene müssen diese Menschen für sich sorgen und aufpassen, dass das vielleicht genau nicht passiert. Aber ganz entscheidend wäre vor allem, dass wir ihnen einfach endlich zuhören, also als gesamte Gesellschaft, und das wirklich ernst nehmen, was die uns sagen, weil es ist wirklich mittlerweile nicht mehr 5 vor 12, eigentlich ist es 12.
Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt natürlich viel über Zukunft gesprochen, Zukunftsängste, wie gesagt, in Bezug auf, wie plane ich meine eigene Zukunft vielleicht auch oder wie wird es uns allen irgendwann gehen, aber es geht ja auch leider schon längst nicht mehr nur um diese Angst vor der Zukunft, sondern auch schon um ganz reale Verluste, die wir bereits jetzt ertragen müssen. Also du hast es mit dem Harz schon angesprochen. Es gibt es ja natürlich aber auch noch in mittlerweile schon viel größerem Ausmaß. Also Naturkatastrophen wie Fluten, Waldbrände, Stürme und so weiter. Die hinterlassen ja nicht nur diese sichtbare Zerstörung in der Natur, sondern eben auch Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen, je nachdem, wie viel man auch persönlich vielleicht verliert bei so einer Katastrophe. Wie können wir mit sowas als Gesellschaft umgehen? Ich muss gestehen, ich frage mich auch so ein bisschen, wenn ich mir so unser Gesundheitssystem anschaue, wie kann es das auffangen, wenn diese Erkrankungen wirklich immer weiter zunehmen, wo ja jetzt schon gefühlt alles am Limit oder drüber ist?
Ja, oder vielleicht auch, was muss sich da strukturell verändern, perspektivisch, wenn wir sehenden Auges eigentlich darauf zu steuern?
Ja, also ich denke, da müssen wir uns als Gesellschaft und auch die Politik ein Stück weit ehrlich machen, dass wir schon an einem Punkt sind, wo gewisse Dinge auch zu spät sind. Zum Beispiel ist unser Gesundheitssystem jetzt schon wirklich extrem belastet und ich sehe gerade keine politischen Ambitionen, die dazu führen würden, dass die Klimakrise das nicht in den nächsten Jahren irgendwann komplett überfordert. Das muss ich leider einfach so sagen. Ich glaube, wir stehen immer noch im globalen Vergleich relativ gut da. Es gibt noch diese Strukturen und es gibt noch Möglichkeiten, eben Menschen irgendwie aufzufangen und zu helfen. Aber wenn wir uns angucken, heutzutage sind es nur die Wartezeiten zum Beispiel auf einem Psychotherapieplatz. Ne? Da muss man 1,5 Jahre warten, bis man rankommt. Aber es ist durchaus möglich, dass in 10, 20 Jahren einfach gar kein Geld mehr dafür da ist, weil dann vielleicht nur noch das Notwendigste überhaupt bezahlt werden kann von den Krankenkassen. Also da würde ich mir wünschen, dass da auch ein bisschen Realismus einkehrt, was so diese ganzen Prognosen angeht und dass die Politik anfängt, Geld in die Sachen zu stecken, die wir wirklich einfach ganz dringend brauchen, also unsere Gesellschaft irgendwie aufrecht zu erhalten.
Und es geht ja in dem Fall auch leider nicht nur um psychische Belastung, sondern auch körperlich. Auch das wird unser Gesundheitssystem ja spüren, wenn Hitze, Sommer und so weiter immer weiter zunehmen. Auch genau. Das hat ja alles Auswirkungen, ja.
Auf jeden Fall. Wir hatten gerade ein Treffen von Pressevertretern aus den Gesundheitsverbänden. Es waren über 50 Vereinigungen, die dann zusammengekommen sind, um den Hitzeaktionstag dieses Jahr vorzubereiten. Und wir waren uns alle einig, dass das wirklich auch immer noch nicht ernst genug genommen wird. Und die Zahlen sind eigentlich viel erschreckender, als auch ich das immer wieder denke. Das ist zum Beispiel sowas, was, wenn man nicht selber zu so einer vulnerablen Gruppe gehört, kriegt man das nicht mit. Aber das sind eben auch nicht nur ganz, ganz alte Menschen, sondern das sind auch kleine Kinder zum Beispiel, Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit Kreislaufstörungen, schwangere Frauen, Menschen nach Operationen und so. Also Hitze ist wirklich auch eine ganz ernstzunehmende Bedrohung in unserem Land und das ist noch gar nicht angekommen.
Mhm. Sind es nicht mittlerweile, ich will nicht lügen, aber mehr Hitzetote als Verkehrstote oder so? Also das ist immer so eine Zahl, die selten auftaucht. Ja. Irgendwie, das läuft, fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, aber es ist schon enorm in den letzten Jahren. Ich meine, wir haben ja einen Hitzesommer nach dem nächsten in den letzten Jahren.
Genau, also es wurde auf jeden Fall gerade nochmal gesagt, dass es wesentlich, dass es doch auch mehr sind. Jetzt die neuesten Studien, die haben eher noch ergeben, dass es wirklich doch mehr sind als vermutet, wenn man da bestimmte Fehlerquellen nochmal ausmerzt,
Und jetzt hatten wir ja zum einen über psychische Belastungen, aber auch körperliche Folgen gesprochen. Aber ist es nicht in Wahrheit teilweise auch noch viel komplexer, weil gerade auch psychische Belastungen oftmals dann sich in körperlichen Symptomen äußern können? Also ist da auch teilweise so eine Verkettung zu beobachten?
Also es kann beides sich gegenseitig natürlich bedingen. Also Menschen, die körperlich angeschlagen sind oder eine chronische Erkrankung haben, die sind auch anfälliger für psychische Erkrankungen oder Belastungen. Und genauso sind natürlich psychische Störungen, vor allem über einen längeren Zeitraum, auch oft, erstens für das Immunsystem oft ungünstig. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel sowas wie Infektanfälligkeit, die dann ansteigt und Anfälligkeit vielleicht für Autoimmunerkrankungen und dergleichen. Aber klar, es gibt natürlich den ganzen psychosomatischen Bereich. Also wann immer unser Körper unter Stress gerät, sei es jetzt aus psychischen Gründen. Also es gerät ja auch bei einer psychischen Störung vieles aus dem Gleichgewicht, also auch auf körperlicher Ebene durchaus. Und das merkt man vielleicht nicht sofort, aber langfristig würde ich sagen, es wird damit zu rechnen, dass beides ansteigt, ja.
Jetzt waren wir gerade schon beim Thema Hitze und da möchte ich noch mal einmal einen Blick zurückwerfen aufs Jahr 2023, was ja offiziell auch das Jahr war, in dem eben die 1,5-Grad-Grenze erreicht wurde, wobei erreichen in dem Zusammenhang deutlich zu positiv formuliert ist in meinen Augen. Trotzdem scheint es ja niemanden so wirklich zu interessieren. Also vielleicht auch gefühlte Wahrheit, aber man hat nicht das Gefühl, dass das Menschen wirklich umtreibt. Wie kriegen wir es denn jetzt aber hin, da eben nicht in Resignation oder Fatalismus irgendwie zu verfallen an der Stelle?
Ja, also ich finde, das ist auch wahnsinnig schwierig, auf einer individuellen Ebene zu beantworten, weil ich das Gefühl habe, da kriegt das Individuum viel zu viel Verantwortung, da jetzt irgendwie den anderen Menschen klar machen zu müssen, wie ernst die Lage ist. Ich wünsche mir auch manchmal, wenn so eine Nachricht kommt, zum Beispiel ist, dass diese Daten veröffentlicht wurden, da würde ich mir mal eine Ansprache vom Kanzler wünschen oder so. Also das,
wir haben einen Kanzler, den habe ich wirklich nicht gesehen.
Genau. Also wenn wir uns daran erinnern, ne, als damals Angela Merkel in der Pandemie irgendwann gesagt hat, es ist ernst, bitte nehmen Sie es auch ernst. Natürlich gab es da auch Gegner, aber der ganz große, wirklich überwältigende Großteil der Bevölkerung hat das ja mitgetragen und hat diese Pandemie in Deutschland irgendwie so eindämmen können, sage ich mal, dass zum Beispiel unser Gesundheitssystem nicht komplett zerbrochen ist oder so. Und die allermeisten Menschen haben gesagt, es ist wahnsinnig schwierig im Alltag, aber ich weiß, warum das wichtig ist. Ich habe es verstanden. Und das fehlt in meinen Augen komplett. Also dass wirklich von Seiten der Politik ganz klare Klimakommunikation kommt. Und das liegt natürlich auch unter anderem daran, wahrscheinlich eben das Thema Umweltschutz so sehr in die grüne Ecke so ganz lange eingeordnet wurde. Und immer noch sich andere Parteien nicht so sehr trauen, sich das so vorzunehmen, sage ich mal, das so zu benennen. Und dann sind da natürlich aber auch ganz klar eben Lobbyinteressen mit im Spiel. Aber ich muss auch sagen, ich bin immer wieder erschrocken, wie wenig in sowas dann zum Beispiel in der Tagesschau irgendwie erwähnt wird. Habe ich auch kein Verständnis für.
Ja, ich meine, gerade jetzt, wo der Hass auf die Grünen unfassbar hoch ist, aus welchen Gründen auch immer, fände ich es natürlich noch viel wichtiger. Und das ist ja eh schon ein Leidensthema seit Beginn dieser Koalition. Aber dass zumindest die Ampel in dem Fall eben mal geschlossen da steht und sagt, hey, das ist die Situation, es ist dramatisch, wir sind an dem Punkt, an dem wir eigentlich noch längst nicht sein wollten, in Anführungsstrichen, den wir noch gar nicht geplant hatten für jetzt. Und jetzt ist es wichtig, dass egal, wen ihr wählen wollt am Ende des Tages, dass da was passiert und dass wir alle diese Maßnahmen irgendwie mittragen müssen. Wie du sagtest, wie in der Corona-Pandemie eben auch, dass da eine gewisse Front herrscht, eine Einigkeit.
Also zumindest finde ich es einfach wichtig, wenn deutlich gemacht werden würde, wie ernst es ist und dass die Politik das eben auch so ernst nimmt, auch parteiübergreifend. Aber das wird wohl noch eine Weile dauern. Dann müssen, glaube ich, noch ein paar schlimme Dinge passieren, bis es so weit kommt.
Leider ja. Wir wollen aber mal ein bisschen in die andere Richtung gehen, ein bisschen positiver vielleicht werden. Es gibt ja durchaus auch Menschen, ich kann mich längst nicht immer dazu zählen, muss ich leider gestehen, aber die noch relativ hoffnungsvoll sind. Und ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie eine persönliche Veranlagung ist oder so. Ich denke, Hoffnung muss man sich ja auch durchaus teilweise hart erarbeiten und auch aktiv erhalten. Aber welche Methoden stecken denn dahinter? Was hättest du für so ein paar Handgriffe sozusagen, Dinge, die man sich aneignen kann oder auf die man sich irgendwie wieder berufen kann, um diese Hoffnung zu erlangen und dementsprechend auch irgendwie noch in die Zukunft gucken zu wollen?
Also erstmal finde ich es wichtig zu sagen, dass es quasi zwei verschiedene Arten von Hoffnung gibt. Es gibt so diese naive Hoffnung, sage ich mal, die nicht so richtig auf Tatsachen begründet ist und irgendwie einfach mehr durch Verdrängung funktioniert und diesem Gefühl, ach, da wird sich schon jemand drum kümmern, so schlimm wird es wohl nicht. Und da, finde ich, können wir zunehmend beobachten, dass das nicht sehr nachhaltig ist. Also früher oder später merken die Menschen dann, dass das nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten ist, leider. Und dann gibt es so ein bisschen diese Hoffnung trotz der Lage, also obwohl ich weiß, wie die Lage aussieht und wie dramatisch es ist. Und das kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Also ich gehöre auch eher zu den Personen, glaube ich, die jetzt, also ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch immer gewesen. Jetzt gerade, muss ich sagen, habe ich nicht mehr so die Hoffnung, dass alles schon irgendwie gut werden wird. Das habe ich nicht mehr. Aber was wäre die Alternative, aufzugeben und zu resignieren, das kommt für mich auch nicht in Frage. Und deswegen versuche ich zum Beispiel, das ist auch das, was wir zum Beispiel ja Aktivisten empfehlen oder Menschen, die in der Klimabewegung eben aktiv sind, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Ziele haben, auch mit dem persönlichen Umfeld im Gespräch zu bleiben, in wohlwollenden, verständnisvollen Gesprächen, nicht zu sehr auf Konfrontation und Überzeugung zu setzen, sondern eher von sich zu reden, um auch da vielleicht für Empathie zu werben und ja, sich vor allem auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können und da auch Erfolge bewusst zu machen, wirklich vor Ort irgendeiner Klimaschutzgruppe beitreten, wirklich konkrete Projekte umsetzen, sich bewusst zu machen, was schon getan wird in der Welt. Und am Ende des Tages müssen wir uns aber auch ab und zu mal ablenken. Und zwar nicht in einer größeren Verdrängung, sondern auch wirklich zu sagen, ich lege jetzt mal eine Aktivismuspause ein. Das ist so das, was wir früher als Psychotherapeutinnen so gerne empfohlen haben. Gehen Sie in der Schule, machen Sie was Schönes. Da muss man wirklich leider in der Klimabewegung ziemlich vorsichtig sein, weil das kann auch nach hinten losgehen.
Das stimmt natürlich. Aber interessant, ich glaube, Luisa Neubauer ist das, die auch irgendwie öfter mal erzählt hat, so wenn sie immer gefragt wird, ja, haben Sie überhaupt noch Hoffnung, warum kämpfen Sie noch weiter angesichts dieser ganzen Niederlagen und der schlimmen Nachrichten jeden Tag. Und sie sagt dann immer so, ja, das wirkt von außen so, als wäre das mein ganzer Alltag, aber das ist es nicht. Das ist eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz, dass ich mich damit konfrontiere. Und der Großteil meines Tages besteht eigentlich daraus, mich mit Leuten auszutauschen über all die guten Dinge, die schon passieren und all die Lösungen, die gerade in der Mache sind oder die vielleicht schon umgesetzt wurden. Und dass sie da eigentlich ein gutes Verhältnis findet quasi aus, ja, okay, die Krise ist schlimm, aber hier können wir was entgegensetzen und dass da sozusagen der Fokus liegt und wie du sagst, eben auch dieses sich mit anderen immer wieder verknüpfen und den Austausch eben suchen.
Also ich habe so den Eindruck, es gibt so eine ganz ungleiche Verteilung von einem Verantwortungsgefühl. Also ich habe das Gefühl, in der Klimabewegung ist ein riesen Verantwortungsgefühl bei den Menschen. Das sind eben Personen, die wirklich denken, ich muss jetzt einfach was tun. Ich kann gar nicht anders. Ich würde mich selbst auch dazu zählen. Ich habe meinen Beruf zum Beispiel extrem runtergeschraubt. Aus diesem Gefühl heraus, ich möchte meinen Kindern später zumindest sagen können, ich habe es versucht. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Und das ist ein sehr großes Verantwortungsgefühl, was ich den beiden gegenüber habe. Und dann gibt es aber eben auch einen Großteil in der Bevölkerung, die Hoffnung schöpfen aus dem Gefühl, dass andere was machen. Also die vielleicht sogar verstanden haben, dass es schlimm ist und die sich auch bedroht fühlen durch die Klimakrise. Aber dann sehen sie eben Personen wie Luisa Neubauer oder Maya Göpel oder Menschen, die denken, naja, die tun ja was und das sind ja auch die ExpertInnen. Und was soll ich schon machen? Und da würde ich mir wünschen, also den AktivistInnen würde ich sagen, ihr könnt nicht ganz allein die Welt retten und versucht auch nicht, das von euch zu erwarten. Also seid ein bisschen gnädiger im Urteil dann. Und dem Rest der Bevölkerung würde ich wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr verantwortlich fühlen, damit wir es einfach auf mehr Schultern verteilen können. Und nicht vielleicht für die Rettung der Welt verantwortlich zu sein, aber zumindest zu sagen, wo lebe ich gerade und was ist mein persönlicher Alltag und wo kann ich da vielleicht Verantwortung übernehmen? Wo kann ich mich hier einsetzen?
Oder wen kann ich anstupsen? Ne? Das ist, glaube ich, sowas, was Eckart von Hirschhausen immer ganz gerne sagt. Dieses sucht euch, überlegt euch 2, 3 Leute in eurem Umfeld, die ihr quasi ein bisschen triezen könnt in der Sache, die mehr Macht haben, irgendwie mehr Leute erreichen können, mehr Geld haben, was auch immer. Bei allem, wo ihr sagt, okay, da sind vielleicht meine Grenzen erreicht, aber wen kenne ich, den ich da mit reinziehen könnte in die Sache? Wie kann ich da so ein bisschen Wellen schlagen quasi? Ist halt auch immer ein ganz gutes
Prinzip. Genau. Also da geht es ja auch gar nicht darum, sich komplett eben auszubrennen oder zu verausgaben. Da ist es auch wichtig zu gucken, was habe ich überhaupt für Kapazität und für Ressourcen. Und was auch auf jeden Fall, sage ich mal so aus psychologischer Sicht, schwierig ist, wenn wir so uns ganz so alleine zurückziehen und versuchen, alles im Privaten alles richtig zu machen. Also der Klassiker wäre zum Beispiel eine alleinstehende Person, die dann ihr Auto aufgibt und sich nur noch vegan ernährt und nicht mehr reist und dann vielleicht dadurch auch Freundschaften und Kontakte und Hobbys immer mehr einschränkt und dann irgendwann ganz allein zu Hause sitzt und die Nachrichten guckt und denkt, wozu mache ich das eigentlich alles? Also das ist schon, das führt dann oft eben auch zu Frustration und oft manchmal eben auch zu Depressionen. Und während alle diese Verhaltensweisen gut und richtig sind, ich will überhaupt nicht sagen, das bringt nichts. Ich bin auf jeden Fall immer dafür zu sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen persönliche Verhaltensänderung und Politik. Aber dass wir eben auch gucken, wer ist denn um mich rum? Wo ist denn mein Arbeitsplatz? Wie läuft es denn in meiner Firma? Wie ist es im Sportverein? Kann ich vielleicht im Kindergarten irgendwie beim Elternabend mal darüber sprechen, ob wir vielleicht weniger Fleisch im Speiseplan einbauen können? Also, ne? Also wirklich immer da zu gucken, wo sind so Stellen, wo ich irgendwie so einen Domino-Effekt auslösen kann oder wo ich eben andere Leute mit anstupsen kann, die dann vielleicht andere Sachen umsetzen.
Ja, das hilft, glaube ich, manchmal so einen eigenen Wirkungskontext sich mal bewusst zu machen, ne? Weil die meisten Menschen haben ja sehr viel mehr Einfluss, als sie vielleicht jetzt so augenscheinlich irgendwie glauben oder sich zutrauen.
Ja, auf jeden Fall. Und es hilft manchmal einfach schon, über die persönlichen Entscheidungen zu sprechen. Also eben, wenn man gefragt wird bei der Arbeit, und wo geht's im Sommer hin? Und dann zu sagen, naja, wir haben beschlossen, nicht mehr zu fliegen, also fahren wir dieses Jahr an die Ostsee oder so. Und ich glaube, wir dürfen nicht erwarten, dass dann das Gegenüber sofort sagt, ah Mensch, das ist ja gut, das mache ich jetzt auch. Vielleicht erntet man auch erstmal irritierte Blicke und dann, ach so, wieso fliegst du jetzt nicht mehr, als ob das irgendwas bringen würde. Ist, glaube ich, völlig egal, weil ich glaube, je öfter Menschen mit sowas konfrontiert werden, desto mehr ändert sich einfach unsere soziale Norm.
Voll.
Vor 10 Jahren hat man noch angegeben damit, wie oft man geflogen ist. Heute schämen sich die Leute schon dafür. In 10 Jahren ist es überhaupt nicht mehr normal zu fliegen wahrscheinlich. Und das ist eben ganz wichtig. Das heißt, einfach diese persönlichen Dinge immer mal wieder möglichst entspannt anzusprechen, aber eben gerne auch in Situationen, wo wir das Gefühl haben, ich kann das hier gerade, das ist kein großes Risiko und ich mache das jetzt
spannend.
Einfach.
Also im Grunde genommen setzt man damit vielleicht ja auch wirklich für andere so ein bisschen neue Referenzpunkte, wie du es gerade angesprochen hast, die sich dann auch wieder irgendwie beziehen können. Jetzt will ich aber nochmal vielleicht einen Schritt zurück machen auf das Selbst sozusagen und komme zu diesem Buzzword Resilienz, ja, weil dass ja doch viel beschworen wurde, so gerade in den letzten Jahren. Und gewissermaßen braucht man ja vielleicht auch so einen Werkzeugkasten irgendwie an Methodiken und Stärken, um da einfach den aktuellen Gegebenheiten entgegenzutreten. Aber möchtest du uns vielleicht noch mal einen Blick geben, was bedeutet denn Resilienz eigentlich im psychologischen Kontext und wie kann man sich die vielleicht auch schrittweise aufbauen?
Ja, gerne. Also Resilienz ist uns psychische Widerstandskraft, könnte man in dem Moment sagen. Also wie robust ist eigentlich unsere Psyche gegen schädliche Einflüsse von außen? Das ist tatsächlich ganz interessant, weil so in den letzten Jahrzehnten haben sich viele Menschen, also haben sie ein Stück weit vielleicht auch psychische Resilienz verloren durch diesen modernen Lebensstil, den wir heutzutage haben, der gleichzeitig eben auch relativ klimaschädlich ist. Also nur so ein Beispiel, viele Menschen haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass Konsum glücklich macht. Also wenn es mir schlecht geht, dann kaufe ich mir eine neue Handtasche oder ein neues Smartphone oder so. Oder eben auch, dann fliege ich halt in den Urlaub und lege mich irgendwo an den Strand. Und das sind oft so, ja, so Maßnahmen gewesen, die vielleicht eher Symptome überdeckt haben, anstatt tatsächlich psychische Gesundheit zu fördern. Also natürlich, da fühlen wir uns zwar in dem Moment nicht so schlecht, aber es hat auch den Konflikt am Arbeitsplatz nicht gelöst. Und die gute Nachricht ist sozusagen, dass ganz viele Dinge, die für unsere psychische Resilienz von Vorteil sind, gleichzeitig auch eigentlich für die Umwelt besser sind. Und das sind zum Beispiel Dinge wie, also Sport zum Beispiel, also braucht man, das ist nicht klimaschädlich, also ist quasi relativ CO2-neutral, außer dass man vielleicht stärker ausatmet. Öfter mal das Fahrrad benutzen anstatt das Auto. Schon den Geldbeutel ist gut für die auch psychische Gesundheit, das wird eben oft unterschätzt. Also wir brauchen viel mehr körperliche Bewegung, als wir das so denken.
Und Mannschaftssport,
auch
gerade
psychische Gesundheit.
Im Verein und sowas, finde ich. Das ist ja auch nochmal was anderes, als jetzt jeden Tag für sich alleine joggen zu gehen.
Genau, ich glaube, was die körperliche Betätigung an sich angeht, ist es fast egal. Also da ist es, glaube ich, entscheidend, dass es Spaß macht und dass es realistisch ist, also dass es wirklich auch umsetzbar ist. Das Wichtige ist, dass wir den Kreislauf in Schwung bringen, dass wir eben einfach unseren Körper dahin bringen, diese ganzen Glückshormone zu produzieren und auch eben gegen Verspannung und so weiter und so fort angehen. Körperliche Aktivität ist immer total gut. Und wie gesagt, das kann man eben auch mit klimaschonendem Verhalten kombinieren, wenn man dann eben zum Beispiel sagt, meine Transportmittel werden jetzt sportlicher und dementsprechend klimaschonender. Aber das mit dem Mannschaftssport zielt auf auch, also spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Wir brauchen eigentlich viel mehr Gemeinschaft als das jetzt so, gerade die letzten Jahre war. Menschen sind einfach soziale Wesen und ein großer Teil unserer psychischen Resilienz speist sich auch durch Beziehungen. Also vor allem bedeutsame Beziehungen, dass eben wir Menschen in unserem Leben haben, die wissen, wie es uns geht, von denen wir wissen, wie es denen geht und warum das so ist, mit denen wir sprechen können. Und das müssen gar nicht immer so die ganz tiefgreifenden Freundschaften seit der Kindheit sein, aber das können eben auch KollegInnen sein, mit denen wir einfach morgens merken, auch Mensch, hast du eine schlechte Nacht gehabt, willst du drüber reden oder so. Und dass wir eben im Kontakt sind. Und da ist natürlich Mannschaftssport, ja, schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Also Sport, Gemeinschaft ist eben ganz wichtig, Beziehungen, dass wir uns nicht isoliert fühlen. Und gerade Menschen, die denen diese Klimakrise bewusst ist, fühlen sich oft isoliert. Und wir fühlen uns auch, aufgrund natürlich der ganzen Entwicklung seit der Pandemie, fühlen sich auch viele Menschen automatisch isoliert, weil sie eben zum Beispiel im Homeoffice sitzen seit ein paar Jahren. Das ist gar nicht so leicht, da so ganz aktiv wieder rauszukommen. Aber es hilft auch zu telefonieren mit einer Freundin oder eben öfter doch mal wieder einen Videocall zu machen, auch wenn wir alle lange Zeit davon genervt waren. Das ist das eine. Und dann ist natürlich eben auch ganz wichtig, den Fokus nicht nur auf die Probleme zu lenken, an den Stellen auf die Probleme vielleicht zu lenken, wo ich auch selber was ausrichten kann, die Probleme nicht zu verdrängen, sondern eben zu sagen, okay, das ist die Lage. Wenn ich es begriffen habe, muss ich mich nicht den ganzen Tag damit konfrontieren. Das ist zum Beispiel was, was wir eben den AktivistInnen immer sagen, bitte zieht euch nicht alle Nachrichten rein, die es gibt. Ihr habt es ja schon verstanden und ihr habt schon euer Leben danach ausgerichtet. Ihr braucht euch jetzt nicht damit die ganze Zeit unterziehen zu lassen, sondern vielleicht auch ja so ein bisschen den Fokus auf schöne Dinge zu richten, die gar nichts damit zu tun haben. Also auch genussvolle Momente zu schaffen, also schön zu kochen zum Beispiel mit Freunden zusammen am besten natürlich oder eben auch kreatives Hobby vielleicht wieder anzufangen, sich irgendwie auszudrücken, sei es Musik oder was mit Malen zu tun hat oder einen Tanzkurs zu belegen oder so. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten einfach für, ja auch auf der emotionalen Ebene, für Genussmomente und für schöne, positive Emotionen zu sorgen, die, glaube ich, viele Menschen in den letzten Jahren vernachlässigt haben.
Und gegebenenfalls kann man das ja, sage ich mal, auch verbinden. Natürlich ist das jetzt nicht immer ein Muss, aber ich denke so, dass man vielleicht sagt, hey, ich habe hier ein schönes Hobby, ich mal total gerne und ich nutze das jetzt, um durch meine Bilder irgendwie meine Gedanken zur ökologischen Situation oder was auch immer nach außen zu tragen. Vielleicht auch im positiven Sinne, dass man schöne Utopien malt, zum Beispiel, hey, so könnte unsere Stadt aussehen oder so. Also ich denke, man kann das ja auch durchaus verknüpfen und dem Ganzen dann dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen positiveren Dreh sozusagen geben oder eine gewisse Form von Selbstwirksamkeit irgendwie da auch zu finden, dass man teilhat.
Also das finde ich auf jeden Fall eine total schöne Idee. Das gibt ja auch mittlerweile viele KünstlerInnen, also auch MusikerInnen und so, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da sehr schöne Werke erschaffen und die dann auch natürlich emotional ganz anders ankommen bei den Leuten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, irgendwo einen Bereich zu haben, der vielleicht, also wo dieses Verantwortungsgefühl keine Rolle spielt. Vielleicht irgendwas zu haben, wo man sagen kann, das mache ich nur für mich. Und das kann ja sein, dass ich zum Beispiel eben solche Sachen male und die auch in die Welt hinaustrage irgendwie. Aber vielleicht trotzdem sich zu sagen, aber jeden Sonntag setze ich mich hin und male einfach irgendwas Schönes.
Auf jeden Fall.
Oder mache jeden Abend eine kleine Skizze oder spiele einfach auch meine alten Lieblingslieder nochmal ab und zu auf der Gitarre und mache mir da keine Gedanken über die Wirkung. Und ich glaube, das brauchen wir einfach auch.
Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, aber mir fiel gerade ein, so bei deinen Ausführungen hilft uns vielleicht auch fast so ein bisschen mehr Banalität manchmal im Alltag. Also ich erinnere gerade einen Artikel, den ich letztens gelesen hatte, da ging es so um das Thema auch Mikrobeziehungen, also Menschen, zu denen man gewissermaßen Kontakt hat, so im Alltag, sei es irgendwie beispielsweise die Bäckereiverkäuferin, mit der man einfach mal mehr Worte wechselt als irgendwie, ich hätte gerne Folgendes, vielen Dank. Also da einfach so ein bisschen mehr vielleicht auch in Verbindung geht.
Auf jeden Fall. Also ich wusste ja noch nicht, worauf du hinaus willst, aber du hast jetzt gerade von Banalität gesprochen und mir wäre an der Stelle ganz wichtig zu sagen, dass diese Dinge in meinen Augen überhaupt nicht banal sind. Ich glaube, da fängt genau das an, was ich vorhin meinte, dass der Mensch eigentlich ein soziales Wesen ist und dass das wie so ein bisschen verkümmert ist. Wenn wir uns so klar machen, wie die Menschen vor 100 Jahren noch gelebt haben, vor 150 Jahren. Und wir waren eigentlich immer in Gemeinschaften eingebunden, weil es auch gar nicht anders ging. Wir waren ja auch viel mehr angewiesen auf andere Menschen. Und jetzt ist es irgendwie so, ich meine, genau genommen müssen wir eigentlich das Haus gar nicht mehr verlassen. Wir können im Homeoffice arbeiten, können uns Medikamente nach Hause bestellen, wir können sogar Essen vom Supermarkt liefern lassen oder vom Bringdienst. Und es gibt, glaube ich, viele Menschen, die einfach so ein bisschen da bequem geworden sind vielleicht. Es nehmen ja auch soziale Ängste und Unsicherheit immer mehr zu, gerade bei jungen Menschen, weil die das gar nicht gewohnt sind. Also so dieses typische, ich kann kein Smalltalk irgendwie. Und da würde ich auf jeden Fall sehr für plädieren, dass wir das wieder mehr machen. Also einfach auch mal ein freundliches Wort an die Verkäuferin in der Bäckerei zu richten oder an den Kassierer oder an die Busfahrerin oder wer auch immer das ist. Denn die sind ja den ganzen Tag mit Menschen konfrontiert, die sie ignorieren eigentlich. Also oftmals stößt man dann da, kriegt man halt auch mal Lächeln, erntet vielleicht einen netten Spruch oder so. Und das sind dann, würde ich mal so sagen, so kleine Mikrodosen an Glückshormonen, die dann auch ausgeschwert. Das ändert natürlich nicht die großen Weltprobleme, sage ich mal. Aber tatsächlich wird es auch zukünftig so sein, dass wir wieder mehr auf die Menschen in unserem Umfeld angewiesen sind. Und ich glaube, das haben viele schon erlebt, zum Beispiel jetzt bei Starkregenereignissen oder Überschwemmungen, dass plötzlich ist da wieder eine Nähe, die sich, glaube ich, neben dem ganzen Drama irgendwie trotzdem gut und richtig anfühlt. So heilsam auch irgendwo, ne, auf Beziehungsebene, genau.
Ich finde auch einfach so ein bisschen wieder dieses grundsätzlichen Konsens, so wir sind alle Menschen, wir leben in einer Gesellschaft und wirklich im positiven Sinne. Mittlerweile finde ich das immer als so negativ behaftet, so weil man überhaupt von irgendwem abhängig ist, gefühlt, wo ich denke, das ist doch eigentlich total schön, dass wir dieses Geflecht haben aus Menschen und dass ich weiß, es gibt Dinge, die ich nicht so gut kann, die jemand anders gut kann und die er oder sie tagtäglich für mich übernimmt. Und da zum einen dankbar zu sein, aber zum anderen auch, finde ich, sich wieder bewusst machen, wir müssen uns nicht bei allem einig sein. Trotzdem kann ich jeden respektieren und erstmal freundlich begegnen. Ich glaube, das ist auch was wir gerade in diesen Zeiten uns immer wieder vor Augen rufen müssen, wie wichtig das ist. Also, dass man wieder auch versucht, wo sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten, wo kann ich Menschen erstmal auf einer schönen Ebene begegnen und dann von da aus weiter gucken.
Und es gibt immer noch viel mehr, was wir gemeinsam haben, als das, was uns trennt. Das wird in den Medien und auch in der Politik leider ganz anders dargestellt, aber die breite Mehrheit unserer Bevölkerung ist weder rechts noch linksextrem. Das ist zum Beispiel politisch schon mal ganz wichtig, sich immer mal zu vergegenwärtigen. Die sind halt nicht so laut, die sind halt nicht so reißerisch, die tauchen halt nicht in den Medien auf. Und Menschen in politischen oder auch in wirtschaftlichen Entscheidungspositionen sind in der Regel nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, also auch schon allein, was ihre Persönlichkeit angeht. Und es gibt ein ganz schönes Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich an der Stelle Werbung machen darf. Ich habe es selber nicht.
Für Bücher immer.
Vielleicht habt ihr das schon mal drüber gesprochen. Im Grunde
ja,
gut.
Ja, von Rutger habe ich letztes Jahr gelesen, hat mir wirklich den Glauben an die Menschheit ein bisschen zurückgegeben.
Genau. Ja, und tatsächlich mir auch. Ich fand es ganz spannend, weil da ganz viele Experimente, die ich im Studium kennengelernt habe, so wo wir als PsychologInnen gelernt haben, so sind die Menschen.
Und alles widerlegt,
ja,
ne?
Also ja. Der Mensch ist so. Und er hat das im Nachhinein noch mal so aufgedröselt, wie das damals teilweise alles manipuliert oder auch falsch verstanden wurde. Hat so viele Beispiele zusammengetragen, also Belege dafür zusammengetragen, dass die Menschen im Allgemeinen erstmal gut sind. Und das finde ich ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Also ich habe einen 8-jährigen Sohn und der versucht immer jetzt, mich dazu zu überreden, Nachrichten zu hören. Und dann muss ich ihn natürlich öfter mal so ein bisschen da durchcoachen, was hat er jetzt eigentlich gehört und was macht das mit ihm. Und dann habe ich gerade, ja, ist hier ein ganz schlimmes Gewaltverbrechen passiert in der Gegend und dann hat er, war er so ein bisschen verstört darüber. Dann habe ich gesagt, weißt du, das landet ja auch nur deswegen in den Nachrichten, weil das so außergewöhnlich ist. Es stellt sich ja niemand hin und sagt, in 99% aller Dörfer in ganz Deutschland ist heute kein Familiendrama passiert. Heute wurden die allermeisten Menschen nicht von jemandem angefeindet oder geschlagen oder irgendwie betrogen oder so. Also es ist nicht normal, wenn solche schlimmen Dinge passieren. Und die Menschen im Allgemeinen haben eigentlich ein Interesse daran, gut miteinander auszukommen. Und ich glaube, gerade in Krisenzeiten sieht man das mehr. Und wir müssen sagen, wir hatten jetzt die letzten Jahrzehnte, was existenzielle Krisen angeht, ziemlich viel Ruhe. Jetzt verglichen mit sowas wie Krieg zum Beispiel, Hungersnöten, dergleichen, ist das ja, also sowas hatten wir nicht. Und ich glaube, deswegen ist das in Vergessenheit geraten.
Ist es vielleicht auch wichtig, an der Stelle so ein bisschen den Fokus zu verschieben? Ich denke gerade irgendwie an diese ganzen Themen so in Richtung Dankbarkeit. Also da gibt es ja auch sehr viel Journale und Rituale irgendwie dazu. Was hältst du denn von sowas, von solchen Methodiken oder von solchen Tools?
Als Verhaltenstherapeutin halte ich davon Haus aus schon mal ziemlich viel, sich auf persönlicher Ebene bewusst zu machen, also was wie ein Positivtagebuch und Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Ich finde es aber auch immer ganz gut, auch einfach mal ein Gefühlstagebuch zu machen, weil es soll ja auch nicht alles geschönt werden. Es geht nicht darum, alle negativen Sachen zu verdrängen, sondern vielleicht einfach zu gucken, wie geht's mir und was war eher gut, was war eher schlecht. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre eher, dass wir so auf einer größeren Ebene so vielleicht auch so gesamtgesellschaftlich ein bisschen mehr Dankbarkeit und Demut wieder normal werden lassen. Denn was ich zum Beispiel schwierig finde, sind Diskussionen um Verzicht, wenn es dann heißt, naja, aber wir können ja Menschen von Menschen nicht verlangen, dass sie auf Flugreisen verzichten oder auf Fleisch essen. Und dann denke ich mir so, puh, das war noch niemals in der Menschheitsgeschichte so selbstverständlich, wie wir das heute nehmen, dass wir hinfliegen können, dass wir dreimal am Tag Fleisch essen können, dass wir mit dem Auto überall hinfahren können. Und ehrlicherweise hätte es auch nie so selbstverständlich sein dürfen. Ja. Also wir sind einfach über das Ziel hinausgeschossen und es ging auch nie, ohne dass irgendwo auf der Welt Menschen und Tiere dafür gelitten haben. Wir konnten ja auch immer nur billige Jeans kaufen, weil irgendwo in Bangladesch arme Kinder die zusammengenäht haben unter schrecklichsten Bedingungen. Also ich finde das ganz wichtig, sich klarzumachen, dass unser Lebensstandard weder selbstverständlich sein sollte, noch irgendwie angemessen ist. Also ich glaube, es würde es gut tun, es bewusst zu machen, das steht uns eigentlich allen nicht zu, aber andererseits, wir brauchen es auch nicht. Sämtliche Studien zeigen, dass uns das alles eh nicht glücklich macht. Am Ende des Tages sind Dinge, die uns glücklich machen, zum Beispiel sowas wie Gemeinschaft oder Sinnhaftigkeit in seinem täglichen Handeln zu empfinden, also einen Job zu haben, wo man einfach, und das kann ja schon sein, dass der Landschaftsgärtner einfach sieht, was er abends sieht, was er getan hat den ganzen Tag und der geht zufriedener nach Hause als jemand, der Milliardenbeträge hin und her geschoben. Einerseits so ein bisschen Demut und Dankbarkeit zu haben, aber eben auch loslassen können von diesen Illusionen, die wir da haben und vielleicht sich ein bisschen wieder auf die einfachen Dinge, ich will jetzt nicht banal sagen, sondern sich auf die einfachen Dinge besinnen. Das würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun und der Umwelt nebenbei merkt natürlich auch.
Auf jeden Fall. Ja, alles sehr gute Worte, die wir uns, glaube ich, sehr zu Herzen nehmen sollen. Eine Frage hätte ich noch, denn wir haben jetzt natürlich schon viel über Lösungen gesprochen und was man so im Alltag tun kann und ausprobieren kann. Nun gibt es aber natürlich ja doch immer wieder Fälle oder vielleicht auch einfach bestimmte Phasen, in die man professionelle psychologische Unterstützung trotzdem braucht. Wie findet man das dann sozusagen bei sich raus? An welchem Punkt wird es vielleicht so einschränkend im Alltag oder was auch immer, dass man sich um eine Therapie in irgendeiner Form bemühen sollte?
Also das kommt ein bisschen drauf an, in welche Gefühlsrichtung das geht. Also ich erlebe da zwei besonders starke Ausprägung. Also einmal ist es diese Art Depression und Resignation. Es bringt ja eh alles nichts mehr und sich damit sehr alleine zu fühlen und irgendwie einfach wahnsinnig traurig und niedergeschlagen zu sein. Wenn eine Person bei sich feststellen würde, das geht eigentlich den ganzen Tag so, ich kann eigentlich auch an nichts anderes mehr denken, ich bin da total drauf eingeengt und ich leide darunter. Also eigentlich sich diese Frage zu stellen, leide ich darunter in einem Ausmaß, dass mein Leben eigentlich gar nicht mehr normal weiterzuführen ist. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo es Sinn macht, sich Hilfe zu suchen. Und dann gibt es eben neben dieser Traurigkeit, was ich auch erlebe, ist die Wut. Also es gibt Menschen, die sind wahnsinnig wütend und können eigentlich keinen Tag mehr durchlaufen, ohne irgendwo in Konflikte zu geraten oder einfach eine unfassbare Wut auf Menschen zu verspüren, auf Ignoranz von Menschen, auf ein belächelt werden oder auf solche Dinge, ne? Und die quasi dann so einen Zynismus entwickeln, der wie so ein Gift sich fast ausbreitet. In der Psyche habe ich manchmal das Gefühl. Und ich muss zugeben, dass ich beides von mir kenne, also nicht in diesem krassen Ausmaß vielleicht, dass ich beide Emotionen auch in starker Ausprägung von mir kenne und es mir immer geholfen hat. Gut, ich habe natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich bei den Psychologists for Future bin, dass sozusagen die Menschen, die da aktivistisch tätig sind, gleichzeitig auch PsychologInnen und Psychologen. Das hilft mir ungemein. Ich höre oft von Menschen, die im Aktivismus sind, dass PsychotherapeutInnen, die dafür kein Verständnis aufbringen können, also dann kann man es tatsächlich auch lassen. Man sollte auf jeden Fall jemanden finden. Und ich glaube, da ist fast wichtiger, dass die Person die Auslöser dieser Gefühle verstehen kann, als dass es eine psychologisch professionell ausgewischte Person ist. Weil das, glaube ich, an der Stelle der entscheidendere Punkt ist. Wir brauchen Menschen, die uns verstehen. Und in so Klimagruppen zum Beispiel ist es oft so, es sind in der Regel nicht alle gleichzeitig depressiv, es sind nicht alle gleichzeitig total zynisch, sondern es ist eher so, der eine hat einen ganz schlechten Tag und dann sagen die anderen, hey komm, jetzt lass uns jetzt was anmachen oder so. Aber wenn wir so das Gefühl haben, eigentlich passt das überhaupt nicht mehr zu mir, zu meiner Persönlichkeit, dann sollte sich schon noch stimmig irgendwie anfühlen.
Und ihr habt ja auch Anlaufstellen sozusagen erstmal mit der Psychologists for Future Website. Da kann man sich ja auch schon mal informieren. Ich glaube, ihr helft auch gegebenenfalls ein bisschen bei der Therapiesuche. Hast du noch andere Quellen vielleicht, irgendwas, das man sich wenden kann oder wo man sich informieren kann außerhalb eurer Website sozusagen?
Ja, also noch kurz als Ergänzung. Wir haben zum Beispiel auch Online-Gesprächsrunden. Das ist tatsächlich ganz gut, weil das sehr niedrigschwellig ist und von überall erreichbar. Auch manchmal zu bestimmten Themen. Wir haben zum Beispiel eine Online-Gesprächsrunde, wo es um das Thema Kinderwunsch, ja oder nein, geht. Das ist oft recht emotional, aber ganz wichtig. Ansonsten würde ich eben sagen, wirklich bei sich vor Ort zu gucken, wer ist da eigentlich schon? Und vielleicht auch wirklich im direkten Freundeskreis einfach mal anfangen, Fragen zu stellen. Sag mal, beschäftigt dich das eigentlich auch? Oder wie gehst du damit um? Wenn wir da niemanden finden, dann einfach ein bisschen den Kreis erweitern. Vielleicht einfach auch mal vor Ort zu gucken, was gibt es hier für Gruppen? Sei es eine For-Future-Gruppe, passend zu meinem Beruf vielleicht. oder ein Klimabündnis von der Stadt oder eben Klimacafés, die zum Beispiel angeboten werden oder so. Weil, wie gesagt, ich glaube, der Kontakt zu Menschen, denen es ähnlich geht, ist einfach da ganz entscheidend. Und niemand sollte sich mit diesen Gefühlen alleine fühlen, ja.
Ja, vielen Dank. Das kam ja heute in dem Gespräch, finde ich, wirklich nochmal deutlich hervor. Kein Mensch ist eine Insel, ne, oder sollte es zumindest nicht sein. Also da gewissermaßen auch in Verbindung zu gehen, kann ja auf den verschiedensten Themen dann durchaus schon helfen oder einen so ein Stück weit voranbringen, vielleicht auch ja Dinge relativieren, anders einzuordnen. Das fand ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal wirklich einen super hilfreichen Tipp an der Stelle. Und ich hoffe, dass natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer einiges mitgenommen haben aus diesem Austausch. Wir auf jeden Fall. Und möchten uns an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für diese Einblicke, Einschätzungen bei Annika Heck. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, wie im Interview schon angesprochen, zuletzt haben die Psychologists for Future natürlich diverse Angebote, also kostenfreie Beratung, keine Therapie, wichtig zu sagen. Aber es gibt Möglichkeiten auch der Telefonsprechstunde, relativ niederschwellig, ja, auch Hilfe bei der Therapiesuche, Resilienzcoaching und so weiter. Wir verlinken euch da mal ein ganzes Potpourri in den Shownotes. Und was vielleicht auch noch ganz interessant für euch sein könnte, eine kleine Übersicht über verschiedene Klimagefühle und wie man mit ihnen umgehen kann, gibt es beispielsweise auch bei der TAZ. Das nennt sich Glossar der Klimagefühle, A wie Angst bis Z wie Zuversicht. Auch dazu findet ihr eine weiterführende Information in den Shownotes.
Genau. Und dann haben wir noch ein paar, wie fast immer, ein paar Empfehlungen für euch. Ihr geht hier immer raus mit Arbeitsaufträgen quasi. Aber wenn ihr noch ein bisschen weiter Lust habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen, was heißt Lust, aber ne, ich finde, es tut ihr auch gut, irgendwie mal ein bisschen einzusteigen und auch, wie gesagt, haben, ne, sich selbst zu hinterfragen, das Ganze mal versuchen, in Worte zu fassen, was man da spürt.
Und ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Investition in sich selber. Nur wenn ich besser Bescheid weiß, zum einen, was da draußen irgendwie real los ist, zum anderen, was in mir drin irgendwie los ist und das dann versucht zusammenzubringen, kann ich wachsen.
Genau. Und in dem Zuge wollte ich euch noch eine Doku, einen Podcast und ein Buch empfehlen. Erstmal eine kleine Doku aus der Reihe Planet E im ZDF. Die Folge heißt Generation Klimaangst und das ist sehr persönlich gestaltet. Es geht um so eine junge Frau, die steht da im Mittelpunkt und die wird eben von Klimaängsten geplagt und fragt sich, was sie konkret in ihrem Leben tun kann. Und läuft dann sozusagen, durchläuft so verschiedene Stationen. Sie spricht mit einer engagierten Freundin, mit einer Psychologin, mit ihrem eigenen Vater, um eben Wege und Lösungen zu finden, mit diesen Ängsten umzugehen. Und dazwischen gibt es natürlich auch immer so Expertisen zu dem Thema. War ganz kurzweilig und nett gemacht. Irgendwie ist ein ganz guter Einstieg auch nochmal, finde ich. Was ich auch interessant fand, war eine Podcast-Folge von Plus Eins. Das ist ein Format von Deutschlandfunk Kultur. Und die Folge hieß, ein Klimaaktivist verzweifelt, aufhören zu kämpfen. Also speziell über Klimagefühle im Kontext des Aktivismus. Und da geht es über Dr. Tadio Müller, der ist langjähriger Aktivist und unter anderem Mitgründer von Ende Gelände. Vielleicht kennen ihn daher einige. Und der berichtet eben davon, wie er zeitgleich einige private Niederschläge erlebte und gleichzeitig so völlige Ernüchterung im Aktivismus. Und wie er dann aber jetzt wieder Halt in der Bewegung gefunden hat und auch in dieser Gemeinschaft, worüber wir auch heute gesprochen haben, wie wichtig das ist. Und hat jetzt halt festgestellt, es geht ihm um das Engagement an sich und nicht um das Gewinnen oder Scheitern. Und ja, an der Stelle passt dann vielleicht auch dieses berühmte Zitat, das kennt ihr bestimmt auch von Václav, heißt er, glaube ich, Václav Havel. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn ergibt, egal wie es ausgeht. Finde ich auch immer wichtig, dass man nicht immer nur aufs Gewinnen hinarbeitet, sondern einfach sagt, ich tue das jetzt in der Hoffnung, dass es was bringt. Und wenn nicht, dann habe ich es trotzdem versucht und hatte diese gute Absicht und es war trotzdem sinnvoll. Genau, zum Thema Hoffnung. Natürlich muss ich auch noch das Buch empfehlen von Jane Goodall und Douglas Abrams. Ich glaube, du hattest es auch gelesen, oder?
Ja, ich bin sowieso großer Jane Goodall-Fan.
Genau.
Also kommt gleich noch eine Ergänzung von mir. Macht euch schon drauf gefasst.
Genau, ich glaube, du hast an anderer Stelle im Grünfutter schon mal den Hopecast und sowas von ihr empfohlen. Das ist quasi das Buch dazu. Wie gesagt, das Buch der Hoffnung heißt es. Und da erzählt Jane eben anhand zahlreicher Geschichten aus ihrem ja doch sehr bewegten Leben von ihren vier Gründen für Hoffnung. Das sind zum einen das Wunder des menschlichen Intellekts, die Widerstandskraft der Natur, die Macht der Jugend und der unbeugsame menschliche Kampfgeist. Also wenn ihr da Inspiration oder auch konkrete Tipps für Hoffnung und Engagement braucht, dann lest da mal rein. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung auch von mir.
Ja, genau. Den Hopecast hattest du schon angesprochen. Es gibt ja auch zusätzlich Jane Goodalls Good for All. News. Das ist tatsächlich aufbereitet wie so eine News-Website. Auch da kriegt man ganz gute Snippets und ist im Zweifel einfach ein bisschen besser gewappnet, wenn einem das Leben da draußen droht zu überrollen. Ja. Das ist vielleicht so der allgemeine Tenor. Ne? Also schaut insbesondere nach Lösungen, auch wenn es oftmals schwer erscheint. Wir dürfen uns nicht lähmen lassen und irgendwie in Ohnmacht verharren, sondern sollten natürlich allein für unsere eigene Psyche in irgendeiner Form aktiv werden. Am besten zusammen mit anderen. Wie wir schon gehört haben, Gemeinschaft bringt einen da auch nochmal wirklich voran. Denn vieles von dem, was schon verloren scheint, ist noch zu retten oder kann wiederbelebt werden. Also wir sehen es ja jeden Tag auch aufs Neue. Das findet nur in den Nachrichten oftmals gar nicht so eine große Plattform, ja. Aber es gibt sie, diese Berichte über neu gepflanzte Wälder, sich erholende Tierpopulationen, renaturierte Moore und, ja. Also auch diese Nachrichten gibt es. Und deshalb nehmt euch bitte zusätzlich auch immer wieder Momente, euch an dem zu erfreuen, was die Natur uns dann doch noch jeden Tag schenkt. Sei es Vogelzwitschern, sei es eine würzige Waldluft, die man so mit allen Sinnen schon wahrnehmen kann, das Sonnenglitzern auf dem Wasser. Das bringt nicht nur Kraft und Erholung für uns Menschen, sondern letztlich auch Dankbarkeit und erinnert uns alle dran, wofür wir uns letztlich einsetzen. Auch immer mal wieder hilfreich, ja, wir predigen jetzt hier nicht, dass man sich komplett davor verschließen sollte, aber manchmal hilft es einfach, den Medienkonsum zu reduzieren oder sozusagen auf konstruktive Formate zu fokussieren, zumindest so ein bisschen die Gewohnheiten vielleicht umzulenken. Perspective Daily bietet beispielsweise nur einen Artikel am Tag, dafür aber komplexerer Natur, der also wirklich ausführlich recherchiert ist, also sehr viel mehr in die Tiefe geht, konstruktiv ist, nicht durch Werbung finanziert, damit auch irgendwie unabhängig ist. Und da kann man dann einfach sozusagen tiefer einsteigen und da so seinen Fokus drauf richten. Dann nochmal eine Empfehlung, wenn ihr wirklich jetzt konkret Hand anlegen wollt, verlinken wir auch in den Shownotes, daskannstdutun.de. Das ist eigentlich wirklich eine ganz hübsch aufbereitete Plattform, wo man im Grunde genommen so unterschiedliche Steps angeboten bekommt, was man konkret irgendwie wirklich machen kann. Also auch so mit einzelnen Schritten, um so diesem Gefühl der Ohnmacht, würde ich sagen, zu entkommen und so seinen eigenen Beitrag auch vielleicht ein bisschen klarer zu kriegen an der Stelle.
Genau. Ihr merkt, die Shownotes sind voll. Stöbert dabei Gelegenheit gerne mal ein bisschen rum. Und eins will ich auch noch anmerken, nicht vergessen, dass tatsächlich auch Hoffnungslosigkeit und Pessimismus aktiv von der fossilen Lobby gefördert werden. Also nach diesen jahrelangen Erzählungen, dass es den Klimawandel gar nicht gäbe, kam ja dann irgendwann die Lüge, dass es ihn gäbe, er aber nicht menschengemacht wäre und dann, dass er menschengemacht sei, aber ja gar nicht so schlimm wäre. Und die neueste Taktik ist jetzt eben, uns also möglichst fatalistisch und zynisch werden zu lassen, sodass wir dann eben denken, ja gut, ist jetzt eh alles egal, dann können wir noch die letzten Öl-, Gas- und Kohlevorkommen verheizen. Also das ist wirklich
so absurd.
Real. Es ist völlig absurd, aber tatsächlich werden diese Narrative auch aktiv verbreitet. Und eigentlich sehen wir aber, dass zum Beispiel in den letzten Jahren in immer mehr Ländern Wirtschaftswachstum einfach auch bei sinkenden Emissionen möglich ist. Das sind Nachrichten, die man halt viel zu wenig liest. Und all solche Dinge, also wie Julia sagte, erstmal haltet danach bewusst Ausschau nach den positiven, konstruktiven Nachrichten. Und wenn ihr aber so sehr apokalyptische Nachrichten und Videos etc. seht, dann schaut euch wirklich auch mal genau an, wer verbreitet diese Geschichten hier eigentlich? Wer steckt dahinter? Wer finanziert das Ganze auch zum Beispiel? Ne? Wem gehört die Zeitung, die diesen Artikel gerade hier verbreitet und so? Also wirklich mal ein bisschen genauer hinterfragen, so stimmen diese Zahlen eigentlich, stimmen diese Szenarien? Denn ja, auch wenn es längst noch nicht schnell genug geht, damit hadere ich auch jeden Tag, geschieht jede Menge Fortschritt. Und wenn wir Menschen eins sind, dann kreativ und anpassungsfähig, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Aber am Ende des Tages sind das wirklich, würde ich behaupten, unsere herausragenden Eigenschaften. Und die aktuellen Klimaprojektionen, klar, sind erschreckend, aber nicht in Stein gemeißelt, solange wir eben nicht den Kopf in den Sand stecken und uns weiter anstrengen. Und die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Und es ist natürlich völlig okay, mal traurig oder wütend oder ängstlich zu sein. Ich glaube, das geht uns beiden auch so. Ich habe auch schlechte Tage, wo ich denke, ja Gott, dann lassen wir es halt alles, ist auch egal. Aber ich denke so, stellt euch dann zum Beispiel einfach mal so einen alten, weißen, unsympathischen Mann vor, der schadenfroh in seinen Ölmillionen badet. Das ist so eine Mischung aus so ein bisschen Dagobert Duck meets, weiß nicht, dieser Mann vom Monopoly-Spiel oder sowas.
Oh, wow.
Und den wollen wir doch auf keinen Fall gewinnen lassen, oder? Also das sich einmal vorstellen und dann denken, nee, für
no,
dich
thank
nicht.
You. Okay, das finde ich mal ein ziemlich cooles Fazit an der Stelle. Aber wirklich, lasst euch gesagt sein, ne? All die Gefühle, die ihr habt, alles darf sein.
Ja, Zulassen ist auf jeden Fall okay und dann aber gucken, wie gehe ich damit um und wie hilft es mir weiter.
Yes. So, und wir haben es ja die ganze Zeit schon gepredigt. Positiv bleiben ist auch ein bisschen die Devise. Und dazu habe ich passenderweise ein Grünfutter mitgebracht. Es ist dieses Mal wieder ein Buch, das nennt sich
Yay.
Was wir der Zukunft schulden, warum wir jetzt darüber entscheiden, ob wir die nächsten Millionen Jahre positiv beeinflussen. Von William McAskill, britischer Aktivist und Philosoph seines Zeichens. Das ist erschienen im Siedler Verlag. Falls ihr es im Original lesen möchtet, What We Owe the Future ist der Originaltitel. Und das klingt jetzt erstmal relativ viel. Eine so große Zeitspanne, die nächste Million Jahre, wow, kann leicht überfordert wirken.
Stichwort menschliches Gehirn ist von
ja,
allem
genau. überfordert in unserer heutigen Zeit. Wir hatten es vorhin. Und es geht auch wirklich um große Themen und große Fragen, muss man sagen. Also er beschäftigt sich mit der Erschöpfung fossiler Brennstoffe, mit Biosicherheit, Klimawandel logischerweise, Katastrophenschutz, Pandemievorsorge, Umgang mit KI, Verhinderung von neuen weltumfassenden Kriegen. Also es sind wirklich so große Themen, die aufgemacht werden. Und der Blick geht dabei wirklich weit, weit hinaus, eben über die kommende Generation, sondern eben in eine viel entferntere Zukunft. Hat aber auch tatsächlich mit der Rückschau zu tun. Also es ist so ein bisschen alles hing oder hängt mit allem zusammen. Also man sieht auch einfach der Historie der Menschheit ins Auge und warum wir heute stehen, wo wir stehen. Was das aber gleichzeitig bedeutet, wenn wir jetzt heute eben die Weichen so ein bisschen anders stellen, ja. Und ich muss echt sagen, ich fand es großartig. Also wirklich total schlagkräftig. Es hat dann irgendwann so eine gewisse Dynamik, also fast so eine Sogwirkung. Ist also nicht umsonst ein New York Times Bestseller. Und was wirklich enorm ist, ist der Nachklapp des Buches, wenn man so will. Also der Anhang mit Quellenverzeichnis, Register und viel mehr, was wirklich absolut fundiert ist. Vom Umfang her ist das ungefähr ein Viertel des Buches tatsächlich.
Oh, okay.
Das ganze Buch an sich ist auch schon unterfüttert durch Grafiken, durch Abbildungen. Also man hat wirklich das Gefühl, dass man da sehr umfassend auf einen Stand gebracht wird. Und was die Quintessenz dessen ist, was ich echt gut finde, dass er letztlich aufzeigt, dass wir Menschen noch alles in der Hand haben, aber, und das ist so der Appell des Ganzen, auch ins Tun kommen müssen. Also so ist letztlich das Buch an sich auch strukturiert. Es geht nämlich in insgesamt 5 Kapiteln von langfristig Denken hin zum Handeln. Und ich hatte eine Rezension dazu gelesen, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Berührend optimistisch. Jede Seite regt zum Nachdenken an, eine ermutigende Ermahnung, das Richtige für die Menschen der kommenden Jahrhunderte zu tun. Also ich fand es wirklich sehr inspirierend, lohnt sich wirklich da mal reinzulesen.
Ich habe davon auch schon gehört, jetzt bin ich noch ein bisschen mehr angefixt, das vielleicht auch mal in die Hand zu nehmen.
Ja, fand ich wirklich gut. Und ich möchte auch noch einen Hinweis geben an der Stelle, weil wir es gerade schon immer gepredigt haben, ne? Optimismus, positiv bleiben ist wichtig, gerade in diesen Zeiten. Und kleiner Spoiler, in unserer nächsten Folge machen wir vielleicht gewissermaßen so eine Antwort, also eher die optimistischere Perspektive auf die Zukunft. Eine Gegenstimme in Form eines tollen Journalistenkollegen, der ein Buch geschrieben hat. Ulrich Fichtner ist bei uns zu Gast. Genau, also seid auch bitte in 14 Tagen wieder dabei. Keine Sorge, wiederholen wir am Ende natürlich immer auch nochmal.
Bis dahin habe ich dann hoffentlich auch wieder eine bessere Stimme. Jetzt entlasse ich euch auch gleich nach den Good News natürlich, die müssen noch kurz sein. Und zwar diese Woche was mich natürlich persönlich immer freut. Ich freue mich immer über pflanzlich basierte Ernährung. Und tatsächlich ist es so, dass immer mehr Universitäten verstärkt vegetarische und vegane Gerichte anbieten.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es zu deiner Uni-Zeit ist. Nee, du warst nicht an der Uni, ne?
Nee, ich habe ja berufsbegleitend studiert, deshalb habe ich nie irgendwo gegessen.
Genau. Oh. Das einzig traurige berufsbegleitende Studieren, wenn es nicht in der Mensa. Nein, okay. Also so toll sind die meisten Mensen ja leider auch nicht. Ich erinnere mich, zu meinen Zeiten gab es nicht mal jeden Tag, glaube ich, was Vegetarisches.
Ja,
also
ja.
Meistens, aber nicht unbedingt. Und ich glaube, vegan tatsächlich.
Eher nicht.
Fast gar nicht. Wirklich vielleicht mal Nudeln mit Tomatensauce oder sowas, ne? Aber
wow.
Jetzt nicht Spektakuläres. Und ja, es ist ja nun mal so, lange Zeit war pflanzliche Ernährung regelrecht verpönt.
Mhm.
Aber 2023 ernährten sich laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse gut 8 Millionen Deutsche vegetarisch und gut 1,5 Millionen sogar vegan. Ich meine, es ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern es ist tatsächlich so, dass das Ganze immer beliebter wird, ja, und vor allem natürlich unter den Jungen, was sich eben auch an den Speiseplänen der Mensen weltweit zeigt. Dann studieren ja nun mal hauptsächlich junge Menschen, die das auch dementsprechend beeinflussen. Und international setzen sich Studierende von mittlerweile mehr als 80 Universitäten in der Initiative Plant-Based Universities mit Petitionskampagnen für 100%ig pflanzenbasierte Mensagerichte ein.
Cool.
Und solche Forderungen sind teilweise schon erfolgreich. Bei uns in Deutschland gibt es zum Beispiel schon vollständig vegane Mensen an wenigen Standorten, aber immerhin. Beispiele sind da die Mensa TU Veggie 2.0, was ich einfach schon einen sehr süßen
Namen
finde, in Berlin, oder auch die Rote Beete in Bochum.
Ah.
Und es muss nicht jede Mensa komplett vegan werden, aber zumindest jeden Tag ein veganes Gericht zur Auswahl wäre ja schon mal cool. Und also nicht mal das gibt es an einigen deutschen Mensen bisher. Dementsprechend, das wäre auf jeden Fall super, pflanzliche Milchalternativen für Kaffeegetränke, ja, und so weiter. Und man muss natürlich auch sagen, innerhalb Europas gibt es aber auch große Unterschiede. In Italien bieten etwa nur 20% ungefähr der Universitäten mindestens einmal pro Woche ein veganes Gericht an.
Hm.
Klar, wir kennen die italienische Küche, die ist jetzt nicht so veganfreundlich. Man kann sie durchaus veganfreundlich machen, so ist es nicht. Aber so von der Tendenz her. Und man muss immer dazu sagen, die Salatbar zählt bei solchen Rechnungen nicht, weil es halt auch ein bisschen mies ist zu sagen, ja, dann ist halt eine Salatgurke.
Wir haben grünen Salat, viel Freude.
Stell dich nicht so an, genau. Mhm. Nur mit Salat durch den ganzen Unitag zu kommen,
wow,
ist auch schon ein bisschen herausfordernd.
Ja, spannend.
Genau, dementsprechend coole Entwicklung,
ja,
und wir hoffen, dass sie weitergeht.
Genau. Und häufig bitte dann nicht nur Salat und Pommes anbieten, das wäre ganz cool.
Nee, genau. Kennst du dieses merkwürdige, gibt es doch manchmal in Restaurants, ich fand das zum Beispiel in Irland damals ganz oft, dass du ein Gericht bestellt hast und die Beilage war entweder Salat oder Pommes, wo du so,
ja,
dachtest, okay, also die zwei grundverschiedensten Gerichte, die es gibt. Sehr,
für
sehr
jeden was dabei.
Ja, für jeden was dabei. Beides vegan, aber halb weird.
So.
Du hast noch ein Anliegen zum Ende.
Genau, ich habe noch ein Anliegen zum Ende. Bevor ihr euch auf Salat und Pommes stürzt, wollte ich noch mal sagen, unsere nächste Folge, wisst ihr ja, in 14 Tagen wird dann hoffentlich zukunftsoptimistisch. Aber darüber hinaus, Trommelwirbel, ja, haben wir nämlich demnächst unsere 100. Grünland-Folge, was ziemlich verrückt ist, ehrlich gesagt, wenn man das jetzt mal so ausspricht. Und zu dieser Jubiläumsfolge haben wir A, schon eine kleine Überraschung für euch in petto. Ihr dürft euch also riesig freuen.
Mhm.
Und vorab möchten wir euch mal bitten, schickt uns doch, was ihr so auf eurer Reise in die Nachhaltigkeit mit uns hier im Grünland gelernt habt, erlebt habt, besondere Erkenntnisse, Interviews, die euch bewegt, begeistert, fasziniert, beschäftigt haben, Ideen, die ihr umgesetzt habt, ob und wie sich euer Alltag verändert hat. Also was immer ihr mit uns teilen wollt, die Kanäle kennt ihr natürlich per Mail, per Instagram. Wir freuen uns auf all die Nachrichten, auf all das Feedback, was wir dann gerne hier mit der Community teilen. Und wir sind schon super gespannt, was wir da so von euch hören und lesen und sehen.
Genau. Ich weiß, ich bin da auch immer nicht so aktiv bei solchen Sachen, aber wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen,
yes,
wenn ihr einmal kurz das Handy in die Hand nehmt, uns kurz ein, zwei Zeilen tippt. Also wir hoffen doch zumindest, dass ihr aus der einen oder anderen Folge irgendwas mitgenommen habt. Ist auch okay, wenn ihr sagt, hey, das meiste wusste ich schon, aber die eine Folge fand ich cool.
Ja.
Genau, über solche Nachrichten freuen wir uns auch. Also
wir freuen uns einfach gerne immer über eure Nachrichten,
genau,
oder?
Das sowieso.
Sehr gut. Und ihr wisst ja, wir haben gelernt, ne, Gemeinschaft miteinander, Austausch mit anderen ist auch irgendwie wichtig, fördert auch die eigene Positivität. Also ihr tut euch auch eigentlich selbst was Gutes.
So.
Und in diesem Sinne verabschieden wir euch heute aus dem Grünland. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Seid auch in 14 Tagen wieder mit dran. Und bis dahin, macht's ganz gut.
Bis dann, ciao.